Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es freut mich riesig, dass wir heute Morgen wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt noch gerne mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, für dein Wort in deutscher Sprache. Das ist ein Vorrecht. Wir danken dir, dass wir den Livestream haben. Wir danken dir, dass wir so miteinander verbunden sein dürfen. Und wir bitten dich, dass du jetzt einfach auch diese Zeit segnest, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir uns darüber Gedanken machen und dass du dich verherrlichst, Herr. Das ist unser Anliegen, dass du groß gemacht wirst und diese einfach unbeschreiblichen Tiefen in deinem Wort, Herr, dass wir sehen dürfen, dass wir staunen dürfen, dass wir loben und dass wir gestärkt werden, Herr, und ermutigt werden und dass wir ja an dir dranbleiben, nahe bei dir sind. Wir danken dir zu deiner Ehre. Amen. Ja, den Spieß umdrehen. Jemand dreht den Spieß um. Kennen Sie diese Redensart auch? Sie kommt vom Kampf, nämlich ursprünglich dann, wenn ein Gegner jemanden den Spieß weggenommen hat, diesen Spieß umgedreht hat und dann als eigene Waffe verwendet hat. Wir kennen in der heutigen Zeit diese Redensart beispielsweise auch aus dem Sport, wenn beispielsweise ein Team, das weit hinten lag, plötzlich in Front lag, dann haben die den Spieß umgedreht. Oder kennen Sie es vielleicht aus Ihrem eigenen Leben, dass eine unüberschaubare Situation plötzlich einen ganz anderen Ausgang nimmt, sich eben der Spieß gewendet hat? Und diese Redewendung, sie passt sehr gut zum Thema heute Morgen. Ein Wendepunkt mit heilsgeschichtlicher Bedeutung. Ja, und bevor wir nun auf den Text aus Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 40, zu sprechen kommen, müssen wir gemeinsam aber etwas ausholen. Denn es ist immer sehr wichtig, dass wir den gesamten Kontext kennen. Wir wollen versuchen, dies teils auch stichwortartig zusammenzutragen. Und bitte lassen Sie mich deshalb zuerst auch nochmals kurz einige Stichpunkte der Predigt von Pfingsten repetieren, einfach um der Zusammenhang willen der Apostelgeschichte. Und dann wollen wir uns mit Paulus beschäftigen, dann mit dem Kerkermeister und eben nicht zuletzt dann mit dem Wendepunkt, sowie auch persönlichen Gedanken. Wir beginnen mal mit dem ersten Punkt und nähern uns dann eben dieser Begebenheit von Paulus und Silas. Der erste Punkt, Hintergründe der Begebenheit. Hintergründe der Begebenheit. Ja, in den Evangelien wurde dem jüdischen Volk das Königreich mit Jesus Christus, ihrem König quasi, angeboten. Das können wir beispielsweise nachlesen in Matthäus 3, Vers 17. Dort heißt es, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Juden hätten ein Königreich zum Segen aller Nationen sein sollen. Und dafür hätte aber das ganze Volk Israel Buße tun sollen bis an die Landesgrenzen. Doch sie lehnten ihren Messias ab, den König der Juden, und sie nagelten ihn ans Kreuz. Das können wir ja in den Evangelien nachlesen. Und dann in Apostelgeschichte 1 redete Jesus dann wieder von diesem Königreich. Und dann erkundigten sich die Apostel bei Jesus, wann dieser Zeitpunkt denn kommt, wenn Jesus das Königreich aufrichtet. Ohne klare Antwort, Jesus fuhr dann in den Himmel. Er sagte, sie sollen sich nicht um Zeiten und Zeitpunkte kümmern, und schon bald kam es zur Himmelfahrt. In meinen Augen dann, in Apostelgeschichte 2, da kam das Königreich, aber lediglich anbruchhaft. Den Juden wurde dieses Königreich an Pfingsten, noch einmal angeboten, denn an Pfingsten wurde offenbar, dass Jesus Christus, den sie ans Kreuz genagelt haben, auferstanden ist und nun sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Denn das Kommen des Heiligen Geistes war das Zeichen dafür. Hätte dann das Volk Israel als Volksganzes Buße getan, hätten nach den ersten Juden auch alle anderen des Volkes den Heiligen Geist bekommen. Jesus wäre in diesem Falle dann direkt wiedergekommen und er hätte das Königreich in und mit Israel aufgerichtet. Das sagt meiner Meinung nach Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Wir wollen gemeinsam diese Verse lesen. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Das war eben nicht der Fall. Und deshalb wurde dieses Königreich rausgeschoben bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Und dieses Rausschieben, wie das genau ablief, so glaube ich, zeigen die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. So zeigen die Kapitel 3 bis 10 die schleichende Beiseitesetzung Israels als Heilsträger für alle und ganze Nationen. Im Übrigen reden nach wie vor die ersten Kapitel, genau wie die Evangelien auch, ausschließlich vom Erlöser Israels. Als Beispiel wäre Apostelgeschichte 5, 31. Somit war die Leibesgemeinde zum Segen für alle einzelnen Menschen aus Juden und Heiden noch kein Thema. Aber sie gehört natürlich zum Heilsplan Gottes dazu. Alles ist von unserem Gott in seiner gewaltig großen Liebe in wunderbarer Art und Weise festgelegt und geplant. Offensichtlich wurde die Leibesgemeinde erst ab Kapitel 10 mit der Bekehrung des Cornelius. Denn Petrus, er erhielt ja zuvor extra noch die Vision mit dem Tuch und den unreinen Tieren. Mit der Leibesgemeinde lüftete Gott ein zuvor nicht bekanntes Geheimnis. Es wurde dann offenbar, dass Gott einen Leib für seinen Sohn sucht aus Juden und Heiden. Ja, und je weiter wir zeitlich voranschreiten beim Lesen des Neuen Testamentes, desto mehr sehen wir eben, wie diese Geheimnisse Gottes der Leibesgemeinde offenbar werden, wie diese gelüftet werden. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass die Bibel eine laufende und voranschreitende Offenbarung Gottes ist und dass zu früheren Zeitpunkten die Erkenntnis noch nicht so groß war über alle diese verschiedenen Elemente wie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir die Bibel lesen. Deshalb kann Paulus sagen, dass er das Evangelium vollkommen verkündigt hat, denn bei ihm waren ja oder Gott hat ihn dazu gebraucht, auch all diese Geheimnisse zu lüften, die beispielsweise in den Evangelien noch gar nicht bekannt waren. Ja, wir sehen also diesen schleichenden Übergang in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte und ja, die Ablehnung des Messias durch Israel gipfelte sich dann nochmals bei der Steinigung des Stephanus in Kapitel 7. Ja, nun einfach noch ganz grob. Aus Saulus wurde dann ja Paulus, die aussendende Gemeinde für das Evangelium wurde Antiochia, die erste Gemeinde aus Juden und Heiden. Es kam zur ersten Missionsreise, in welcher viele Gemeinden dann gegründet worden sind und dann kam es zur zweiten Missionsreise. Und nun steigen wir ein bei Apostelgeschichte 15, Vers 36.
Apostelgeschichte 15, Vers 36. Da heißt es: Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht.
Ja, letzten Endes, nach einem Streit, machte sich dann Paulus mit Silas auf den Weg, denn da gab es ja diesen Streit, wenn sie begleiten sollen, ob das Johannes Markus sein soll. Das wollte Paulus nicht, deshalb nahm Paulus dann den Silas mit sich und sie machten sich auf eben zur zweiten Missionsreise. Und nun heißt es dann in Apostelgeschichte 16, 6 bis 8, und Sie sehen, wir nähern uns dieser Begebenheit von heute Morgen, Apostelgeschichte 16, 6 bis 8. Hier steht: Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatien durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Sie wollten also auf dieser Reise dann in der Provinz Asia das Wort verkündigen und der Heilige Geist ließ es nicht zu. Was könnte ein möglicher Grund sein im betrachteten Kontext, dass sie dort das Wort Gottes nicht verkündigen sollten? Ich glaube, dass wir auch in den eben gelesenen Versen die Beiseitesetzung Israels sehen. Denn Kleinasien oder auch genannt die Provinz Asia war im Gebiet der heutigen Westtürkei. In Apostelgeschichte 6, Vers 9, da sehen wir, dass die Synagogen dort, also Juden in diversen Gebieten und so eben auch in Asia, eben dieser Provinz, dass die sich mit Stephanus gestritten haben. Beziehungsweise wir sehen diesen Hass der Juden gegen Stephanus, diese Ablehnung, welche dann auch zur Steinigung von Stephanus geführt hat. Die Synagoge, also Juden in Asia, waren maßgebend daran beteiligt. Wir lesen Apostelgeschichte 6, Vers 9 und Vers 12. Apostelgeschichte 6, Vers 9 und Vers 12. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Vers 12. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Ja, und Kapitel 7, da kommt dann ja dieses Zeugnis von Stephanus und der Bericht der Steinigung. Diese Verse, denke ich, geben den Aufschluss darüber eben, dass sie das Wort in der Provinz Asia nicht verkündigen sollten. Denn der Auftrag lautete ganz klar, noch weiter ins Nationenland. Das war der Auftrag. Nun, es war dann natürlich nicht so, dass Paulus und Silas nicht wussten, wo sie langgehen sollten. Nein, Paulus hatte ja einen Traum. Und in diesem Traum wurden sie angewiesen, vom Herrn selbst nach Mazedonien zu gehen. Und dort kam ja dann Lydia, die Purpurhändlerin, zum Glauben. Und somit sind wir auch schon bei unserer Begebenheit in Apostelgeschichte 16, Vers 16 und fortfolgende Verse. Wir bleiben zunächst noch bei den Hintergründen und fassen die gelesene Begebenheit nochmals kurz in eigenen Worten zusammen, einfach um nachher dann auch besser folgen zu können. Eine Magd hatte einen Wahrsagegeist, mit welchem sie ihren Herren ja zu diesen großen Gewinnen verhalf. Paulus hatte diesen Geist dann ausgetrieben. Das sorgte natürlich für Furore, denn die Einnahmequellen der Herren ging verloren. Paulus und Silas wurden dann von diesen Herren auf den Marktplatz geschleppt vor die Obersten der Stadt. Daraufhin kam es zu Anschuldigungen, welche weit über das hinausgingen, was da geschehen war. Und daraufhin wurden sie ausgepeitscht, kamen ins Gefängnis, in einen Hochsicherheitstrakt. Und dann geschah etwas Unglaubliches, was nachahmenswert ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Um Mitternacht in dieser schwierigen Situation, da beteten Paulus und Silas zu unserem Herrn und sie lobten ihn. Und dann geschah Vers 26. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Der Kerkermeister, er erwachte und er erschrak derart, dass er sich das Leben nehmen wollte, denn er dachte, Paulus und Silas, die seien verschwunden, die seien abgehauen. Die Türen waren alle offen, diese Zellentüren und so. Und die Situation des Kerkermeisters war aussichtslos. Paulus verhinderte aber Schlimmeres. Er sagte, wir sind alle hier. Und der Kerkermeister führte sie danach hinaus aus der Zelle und er fragte sie, wie kann ich gerettet werden? Paulus und Silas erklärten es ihm, Glaube an Jesus. Der Kerkermeister nahm sie beide in dieser Nacht dann zu sich, wusch ihnen die Striemen der Auspeitschung ab und dann führte der Kerkermeister sie sogar in sein Haus und setzte diese beiden an einen Tisch. Er jubelte, er war glücklich darüber, zum Glauben gefunden zu haben. So die Geschichte ganz grob zusammengefasst, eine tragische Geschichte mit einem gewaltigen Wendepunkt. Und so wie ich es sehe, ein Wendepunkt mit Vorbildern als Abglanz zum Heilsplan Gottes. Gottes wunderbare Heilsgeschichte mit herrlichen Tiefen biblischer Prophetie. Wir versuchen also in dieser Begebenheit gemeinsam diesen Blick in die biblische Prophetie zu tätigen. Und eines, das stellt sich ganz klar heraus. Gott behält seine Prinzipien bei, er bleibt treu bei seinem Vorhaben, dem Heilsplan mit all den verschiedenen Elementen, so wie er eben alles wunderbar geplant hat. Der rote Faden ist konstant ersichtlich. Und wir kommen nun zu Paulus und wir möchten ihn versuchen, etwas zu beleuchten. Der zweite Punkt, Paulus. Ein Modell Gottes für ganz Israel. Paulus, ein Modell Gottes für ganz Israel. Ja, in 1. Korinther 15, Vers 8 bezeichnet sich Paulus als unzeitige Geburt. Was hat das zu bedeuten, eine unzeitige Geburt? Wir werden gleich feststellen, eben auch aufgrund dieser Aussage und einigen Parallelen, die wir gemeinsam betrachten wollen, Paulus ist ein Modell Gottes als Einzelperson für das gesamte Volk Israel. Er, selber Jude, erlebte quasi die Neuschöpfung vor seinem Volk, deren Wiedergeburt ja noch in der Zukunft steht. Und dies geschah, als er unterwegs war nach Damaskus, nachzulesen in Apostelgeschichte 9. Deshalb auch eine unzeitige Geburt, denn er kam quasi zu früh. Und somit drückt er dies ja selber auch aus, Paulus, ein Modell Gottes für Israel. Und nun wollen wir kurz einige Parallelen von Paulus und Israel nennen. Und dies verdeutlicht dann eben auch diesen Aspekt der unzeitigen Geburt und eben des Modells für Israel. Solche Parallelen wären, und es reicht natürlich nicht für alle, einfach so einige, beispielsweise die Bekehrung von Paulus. Wir rufen uns diese Begebenheit kurz oder grob in Erinnerung. Wie ist diese geschehen? Sie geschah von oben her in einer eindrücklichen Erscheinung. Wir erinnern uns, dieses Licht, die Stimme und Paulus sah ihn, denjenigen, welchen er verfolgte. Genau dies wird ja Israel als Ganzes erfahren, wenn der Herr von oben erscheint und wiederkommt. Und sie sehen den, den sie durchstochen haben. Beide kamen und kommen demnach nicht durch eine ganz gewöhnliche Predigt zum Glauben. Dann eine weitere Parallele. Seine Bekehrung erfolgte an einem einzigen Tag. Und genauso wird auch Israel an einem einzigen Tag bekehrt. Wir können lesen Jesaja 66, Vers 8. Jesaja 66, Vers 8. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Dann weiter. Paulus erlebte Zeichen und Wunder. Bei der Bekehrung, wir haben es gesagt, das strahlende Licht, die Stimme, die Begleiter von Paulus, die da gar niemanden sahen. Paulus, der nachher blind war. Paulus erlebte die heutige Begebenheit, die uns heute zugrunde liegt, in Apostelgeschichte 16. Er erlebte auch sonst zahlreiche Wunder. Und so haben auch die Juden in ihrer Geschichte viele Wunder Gottes erlebt. In Ägypten die 10 Plagen, der Auszug von dort weg, der Durchzug durch das Rote Meer, die Wüstenwanderung, das Versorgen Gottes, die Schechina. Ja, das Alte Testament ist voll damit. Und dann in den Evangelien Jesus, der diese beeindruckenden Wunder tat. Und dann, wenn Israel nicht mehr beiseite gesetzt ist, die Leibesgemeinde bereits entrückt wurde, in der großen Trübsal, da werden die Juden wieder Wunder erleben. Denken wir nur schon an die 2 Zeugen aus Offenbarung 11. Paulus, er war ein Gesetzeseiferer. Alle kannten ihn von früher als solchen, der in der strengsten Richtung der Religion gelebt hat, nämlich als Pharisäer. Apostelgeschichte 26, die Verse 4 und 5. Zudem wurde Paulus zu den Füßen Gamaliels unterwiesen im Gesetz, zur gewissenhaften Einhaltung und auch hier wieder dieses Eifern. Apostelgeschichte 22, Vers 3. Gamaliel, er war ein ganz großer, ein angesehener und viel geschätzter Mann unter den Juden. Er war einer der herausragendsten Gelehrten damals zu seiner Zeit. Paulus, er wurde also von bester Instanz gelehrt und so war auch sein Ansehen unter den Juden natürlich vorzüglich. Wir wissen aus der Bibel, wie sehr die Juden als Ganzes nach dem Gesetz eifern. Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrte, der Hohe Rat und so weiter. Paulus, er war ein großer Feind Christi. Paulus schnaubte nach Drohung und Mord gegen die an Christus zum Glauben gekommenen Juden. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Und so hassten auch die Juden die zum Glauben gekommenen. Das finden wir ja sehr oft im Wort Gottes. Ja, Paulus, er soll zum Segen und Lichtträger der Nationenwelt werden. Paulus' Auftrag von Gott hat Gott schon festgelegt vor seiner Geburt. In Galater 2, Vers 15 sehen wir das. Schon vor seiner Geburt hat Gott Paulus ausgesondert zu diesem Auftrag, Lichtträger für die Nationenwelt zu sein. Und erst mit Paulus hat sich ja dann tatsächlich in puncto Glauben in der Nationenwelt auch etwas getan. Israels Auftrag war und ist der gleiche. Und diesen hat Gott auch von Anfang an festgelegt. Lichtträger sein für die Nationenwelt. Als Israel dann beiseite gesetzt wurde, hat Gott einfach mit einem einzigen Juden, mit Paulus, weitergewirkt für die Menschen der Nationenwelt. Allerdings in Form des Gnadenzeitalters der Leibesgemeinde, die angebrochen war. Paulus, das ist die letzte Parallele, wurde direkt vom Herrn selbst unterrichtet. Nach der Bekehrung wurde Paulus über alles immer direkt vom Herrn unterrichtet. Beispielsweise haben ja schon die Jünger in den Evangelien mit Jesus das Abendmahl genommen und da stehen auch schon die Einsetzungsworte in Markus 14. Doch in 1. Korinther 11 sagt Paulus, dass er es vom Herrn selbst empfangen habe. Also, es haben ihm nicht die anderen Apostel erklärt. Und so wird auch Israel eines Tages direkt vom Herrn selbst unterrichtet werden. Ja, dies meiner Meinung nach zutiefst beeindruckende Parallelen. Und wenn nun Paulus ein Modell Gottes für Israel ist, so können wir auch in unserer Begebenheit hier in Apostelgeschichte 16 sehen, dass Paulus das ganze Volk Israel vorausschattet. Paulus steht für das Volk Gottes in der Gefangenschaft, das, wie er hier, eines Tages befreit wird. Denn nicht nur in dieser Begebenheit, sondern oftmals lesen wir in der Schrift vom Gefängnis beziehungsweise von der Gefangenschaft Israels. Zwei Stellen wollen wir dazu gemeinsam lesen, aus Jeremia 29, Vers 16. Jeremia 29, Vers 16. Hier heißt es: Fürwahr, so spricht der Herr über den König, der auf dem Thron Davids sitzt, und über das ganze Volk, das in dieser Stadt wohnt, über eure Brüder, die nicht mit euch in die Gefangenschaft gezogen sind. Und Jeremia 46, 27. Du aber, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, erschrick nicht. Denn siehe, ich rette dich aus einem fernen Land und deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird heimkehren, ruhig und sicher wohnen, und niemand wird ihn aufschrecken. Ja, wenn nun Paulus sein Vorbild ist für das ganze Volk Israel, dann stellt sich natürlich jetzt in puncto unserer Begebenheit, Apostelgeschichte 16, die Frage, für wen steht dann der Kerkermeister? Und das ist der dritte Punkt. Der Kerkermeister, ein Modell der stolzen Nationenwelt. Der Kerkermeister, ein Modell der stolzen Nationenwelt. Der Kerkermeister, ein Römer, schattet in meinen Augen die Nationenvölker ab. Wieso stolz? Römer waren sehr stolz darauf, Römer zu sein. Das war damals eine riesige Ehre. Und wenn wir an die Nationen denken, vielleicht auch heute, da sehen wir deren Stolz. Nun, wir lasen diese Verse zum Stichwort Gefängnis. Wie oft wurde doch Israel in der Geschichte von den Nationen gefangen gehalten? Wenn wir uns an Ägypten erinnern, Assyrien, Rom, Babel, der Holocaust oder all diese Boykotte gegen israelische Produkte. Ja, es kämen uns noch ganz viele von solchen Gefängnissen in den Sinn. Aber der Handlungsspielraum all derer war stets begrenzt. Genauso sehen wir das in unserer Begebenheit, wenn wir so wollen. So tat der Kerkermeister gewissenhaft einfach nur das, was ihm aufgetragen war. Er hätte sich ja nicht über Befehlsgewalten hinwegsetzen können. Er hat das gemacht, was die Vorgesetzten ihm befohlen hatten. Seine Gewissenhaftigkeit sehen wir darin, dass er sich umbringen wollte, als er sah, dass alle Zellentüren geöffnet waren. Ja, und dieser begrenzte Handlungsspielraum sehen wir auch in der Offenbarung noch in der Zukunft stehend. Ist ein Beispiel. Wir könnten viele Beispiele aus dem Wort Gottes ziehen, wo wir sehen, wie Gott Grenzen setzt. Dieser begrenzte Handlungsspielraum wollen wir uns kurz anschauen in Offenbarung 6. Da ist eine Begebenheit, die dann sein wird, der Teufel wütet und er benutzt den Antichristen und eben auch die ganze Nationenwelt. Offenbarung 6, die Verse 1 bis 8. Offenbarung 6, die Verse 1 bis 8. Wir können die nicht lesen, einfach nur ganz kurz. Es geht hier um die apokalyptischen Reiter. Diese kommen jeweils auf einem Pferd. Da steht vom ersten Reiter auf einem weißen Pferd, der zweite auf einem roten, der dritte auf einem schwarzen und der vierte auf einem fahlen Pferd. Wir finden auch in diesen Versen 1 bis 8, dass dann diesen Reitern jeweils etwas gegeben wurde, zumindest dreien davon. Dem ersten eine Krone, dem zweiten Vollmacht, den Frieden wegzunehmen, und dem vierten die Vollmacht, den vierten Teil der Bevölkerung im Land Israel durch Schwert, Hunger, Pest und wilde Tiere zu töten. Das Wunderbare hierbei ist, und da sind wir beim begrenzten Handlungsspielraum, dass dieses Wort gegeben ist, was heißt eine Krone gegeben, da steht im Griechischen eine passive Form. Es heißt eigentlich eher, es wurde gegeben. Es wurde ihnen gegeben. Dies schließt mit ein, beziehungsweise zeigt Handlungen Gottes. Derjenige, der dies alles zulässt, ist Gott. Gott hat klare Grenzen gesetzt, so wie dem Meer damals, bis hierhin und nicht weiter. Der Teufel, der Antichrist mitsamt dem falschen Propheten, auch die ganze Nationenwelt, sie können nicht einfach machen, was sie wollen. Nur das, was über den Schreibtisch des lebendigen Gottes geht. Und dies ist doch auch eine Ermutigung für uns, ja? Auch wenn sich Ereignisse in unserem Leben überschlagen, bei Gott gibt es keine Willkür. Paulus schreibt ja an die Gemeinde Folgendes: Gott lässt nur so viel zu, wie man selber tragen kann, in eigenen Worten ausgedrückt. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott lässt nur so viel zu, wie jeder selber tragen kann. Gott ist der Manager. Er hat alle Fäden in seiner Hand. Da kommt es zu keinen Überraschungen, auch nicht bei einem Coronavirus, wo die ganze Welt Kopf steht. Gott hat den klaren Durchblick. Ja, und in unserer Begebenheit Apostelgeschichte 16, da wurde dann Paulus ja durch diese gewaltigen Erschütterungen, dieses Erdbeben aus dem Gefängnis befreit. Und dies, und das ist ganz interessant, um Mitternacht, als Paulus den Herrn angerufen hatte. Und dann kam es eben zu, und das ist der vierte Punkt, der Wendepunkt in der Begebenheit. Der Wendepunkt in der Begebenheit. Durch dieses große Erdbeben und die Erschütterung wurde das Verhältnis von Paulus und dem Kerkermeister komplett auf den Kopf gestellt. Genauso wird auch Israel auf dem Weg in ihrer Verblendung durch Gericht eine herrliche Befreiung erleben und einen Wendepunkt erfahren. Wann wird das sein? Stichwort Harmageddon. Gut möglich, dass die heute zugrunde liegende Begebenheit Harmageddon abschattet. Dann, wenn Israel in der Sackgasse ist wegen den Nationenvölkern. Und dort wird Israel Buße tun. Sie rufen den Herrn an und der Herr gießt den Geist aus und der Herr kommt wieder. Wie heißt es? Um Mitternacht ward lautes Rufen. Um Mitternacht war lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt. Matthäus 25, 6. Die Wiederkunft Jesu, die Befreiung Israels, wird begleitet von Erdbeben und gewaltigen Zeichen und Wundern, nachzulesen in Offenbarung 16. Da glaube ich, dass gegen Ende des Kapitels 16, wo es heißt, dass es Erdbeben gibt und dass Berge nicht mehr sind, da glaube ich, dass das schon die Einsetzung der Wiederkunft Jesu in Kapitel 19 ist und dass 17 und 18 ein Einschub ist mit einer Detailerklärung zum Gericht der Hure Babylon. Ja, im Übrigen, die 10. Plage in Ägypten, Passa mit dem Blut an den Türpfosten, als der Engel da verschonend an diesen Türpfosten vorüberging, das Passa war ja die Befreiung Israels. An diese Befreiung gedenken die Juden beim Feiern des Passafestes. Wissen Sie, wann das war? 2. Mose 12, 29. 2. Mose 12, 29. Und es geschah um Mitternacht. Da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Und dann in Vers 31: Und er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Ja, und nach dieser zukünftigen Befreiung Israels dann, dies geht aus vielen Schriftstellen hervor, da bringt das Volk Israel der Nationenwelt das Evangelium. Im eben gekommenen Königreich, der Spieß, er dreht sich um. Die damals Gefangenen bringen die Botschaft der Freiheit denen, welche sie gefangen hielten. In der Begebenheit sehen wir, dass das auch vorausgeschattet. Der Kerkermeister, der gefangen hielt, er forderte ein Licht, er fiel vor Paulus auf die Knie und er ließ sich den Weg des Heils erklären. In der Zukunft, die Nationen werden sich an die Juden klammern, sie begehren die alles übertreffende Lehre zu hören, die Weisheit, den Weg des Heils. Jesaja 49, Vers 6: Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Ja, der Kerkermeister wiederum hat dann dem Apostel alles denkbar Mögliche an Gutem, was in seinen Möglichkeiten war, erwiesen. Er wusch Paulus sogar die Striemen, welche ihm die Römer zugesetzt haben. Wie werden die Nationen eines Tages den Juden dienen? Und dazu drei Beispiele aus Jesaja 60, ganz kurz. Drei Beispiele aus Jesaja 60 in den Versen 5 bis 7. Die Nationen bringen ihren Reichtum für sie mit. Die Nationen bringen ihren Reichtum mit. Das zweite: Sie werden die Mauern Jerusalems bauen. Vers 10. Sie werden Dinge zum Schmücken mitbringen, Vers 13. Ja, die Striemen, welche er selbst verursacht hat, oder welche sie selbst verursachten, hat er gepflegt. Die Mauern, welche sie ständig niedergerissen haben, werden sie bauen. Welch ein Wendepunkt in der Begebenheit, aber auch im Verhältnis zu den Nationen von Israel, zu den Nationen in der Zukunft. Wir sehen also, haargenau abgeschattet in Bezug zukünftiger Ereignisse im Heilsplan des Herrn und auch jetzt im Zeitalter der Gnade. Gott lässt seinen gesamten Heilsplan in seinem Wort aufleuchten und so eben auch in Apostelgeschichte 16. Und zum Schluss noch ein persönlicher Gedanke zur Begebenheit. Das ist der fünfte Punkt. Persönliche Gedanken aus der Begebenheit. Ja, vor einiger Zeit, da hörte ich eine Geschichte von jemandem, der war sehr drogenabhängig und sehr kriminell. Dieser kam ins Gefängnis und er dachte eigentlich immer, dass Jesus und der Glauben und so, das sei etwas für Schwächlinge. Aber im Gefängnis, da kam dieser Mann in riesige innerliche seelische Nöte. Und er erkannte, dass er eigentlich Jesus nötiger hat als alle anderen Menschen auf der Welt. Beim Lesen der Bibel kam dieser Mann dann zum Glauben. Und sein Zeugnis ist so beeindruckend, er sagte: Auf einmal war ich der freiste Mann im Gefängnis. Der freiste Mensch. Welches ist Ihr Gefängnis? Kann es sein, dass wir uns manchmal auch in Gefängnissen befinden? Nicht im wirklichen Sinne, vielleicht ja schon, aber gehen wir jetzt mal davon aus, nicht im wirklichen Sinne, sondern verursacht durch Probleme und Umstände? Wie heißt Ihr Kerkermeister? Wie heißt Ihre Handschelle, welche Ihnen Freiheiten beraubt? Für einige sind dies schlimme körperliche Gebrechen, in welche sich auch kein einziger reinversetzen kann, es sei denn, jemand hat das selber auch so erlebt. Für andere wiederum sind es wirtschaftliche Schwierigkeiten, finanzielle Not, welche einem den Atem abschnürt bei jeder Rechnung, die im Briefkasten kommt. Wieder für andere sind es familiäre Nöte. Das ist vielleicht ähnlich gesehen wie beim Kerkermeister ein menschlich gesehen unmöglicher Fall in der Familie. Jemand, der anderen schadet, der nicht den Weg mit Jesus gehen will. Jemand, der vielleicht sogar für Schande in der Familie sorgt. Da sind so viele kaputte Ehen. Da gibt es häusliche Gewalt. Ein ganz schlimmer Kerker. Oder da ist ein grausamer Chef, ein Unterdrücker. Da geht man nur mit Bauchschmerzen zur Arbeit, nachdem man die ganze Nacht mit Magengrummeln wachgelegen hat. Das sind Suchtmittel. Das sind Kinder, welche zugrunde gehen in untragbaren Umständen, Lieblosigkeiten und Hass. Ja, wie es auch immer sein mag, auch in den Ausmaßen, die nicht in Worte zu fassen sind, ob unser Kerker durch eigene Schuld oder durch Fremdschuld verursacht wird, ob es kleine oder große Probleme sind, irgendwie finden wir uns alle manchmal im Leben in einem Kerker wieder. Und wissen Sie, was der Schlüssel dieses Problems, dieser Lösung ist? Auch dann, wenn vielleicht eine Situation ausgangslos erscheint und vielleicht auch unverändert bleibt, da wo Ausharren in Mühsal notwendig ist. Aber es gibt einen Schlüssel, der das Ganze immer wieder ein bisschen auflockern kann. Es ist immer wieder die Nähe zu unserem Gott. Genau wie Paulus und Silas den Herrn in ihren widrigen Umständen im innersten Kerker, im Hochsicherheitstrakt und dann auch in diesen Stock geschlossen, sie konnten Arme und Beine nicht bewegen. Sie suchten den Herrn auf und riefen ihn an. Genauso wie der Mann, der im Gefängnis zum Glauben kam, der in der Bibel die Nähe zum Herrn suchte. Ja, es erlebten alle drei äußere sowie innere Befreiung. Der Schlüssel ist die Nähe zu unserem Herrn. Wie sagte es Asaf einst in den Psalmen? 73, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Ja, eigentlich wissen wir es ja alle. Und wir haben es auch schon erlebt, diese unbeschreibliche Köstlichkeit der Nähe Gottes. Aber wie sieht es bei uns im Leben aus in solch geschilderten Situationen? Resignieren wir? Explodieren wir? Verzweifeln wir? Rebellieren wir? Wissen Sie, ich bin jemand, ich suche sehr gerne selber direkt Lösungen. Und zudem bin ich jemand, der ist etwas schnell auf 180. Das ist eine denkbar unglückliche Kombination, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Es gibt Situationen, in denen komme ich bei allen Selbstversuchen einfach nicht auf einen grünen Zweig. Und ich sehe dann ziemlich schnell auch am Ende des Tunnels kein Licht mehr. Und dann herrscht Unfriede, aufgewühlt sein und eben manchmal auch Wut. Und dies alles, das raubt mir noch so wertvolle Energie. Und dann ertappe ich mich wieder selbst. Hätte ich doch einfach von Anfang an diese köstliche Nähe Gottes aufgesucht, hätte ich diese doch einfach direkt in Anspruch genommen. Frieden, Ruhe, Sachlichkeit in den Umständen, ja und vieles mehr wären die Folgen gewesen. Gerade in Widrigkeiten, wenn sie eben langanhaltend sind und vielleicht auch wirklich niemand anderes verstehen kann, dann ist das manchmal auch mit etwas Disziplin verbunden. Einfach sich üben darin, den Herrn aufzusuchen. Ein stetiges Wiederaufsuchen jeden Tag aufs Neue. Ja, und dies tun wir ja nicht aufs Ungewisse. Spurgeon, und damit möchte ich schließen, hat es einmal sehr treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, Gott kann immer noch helfen, wenn Menschen nicht mehr helfen können. In den aussichtslosesten Situationen kann Gott seine Macht und Fülle offenbaren. Der Herr ist jeder Not gewachsen. Seine Kraft reicht immer aus, um uns zu retten. Da halten die massivsten und stabilsten Kerkertore nicht stand. Amen. Ja, wir möchten zum Abschluss dieses Gottesdienstes gemeinsam beten. Wir bitten dann auch gleich um den Segen des Herrn anhand Epheser 6, 23 und 24. Wir beten. Ja, Vater im Himmel, wir können einfach nur staunen, dass dir keine Grenzen gesetzt sind, aber dass du eben auch an den notwendigen Stellen Grenzen setzt, beispielsweise dem Meer bis hierhin und nicht weiter. Danke, dass wir sehen dürfen, dass auch wenn die Umstände der Welt noch schlimmer und undurchschaubarer werden als heute, wenn der Teufel, der Antichrist, der falsche Prophet und alle Nationenvölker gegen dein Volk Israel ist, dann setzt du Grenzen. Du sagst klar, was sie dürfen und was nicht. Und das beruhigt uns auch für unser Leben, Herr, dass du einfach nur so viel aufträgst, wie jeder auch tragen mag. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass ich das selber auch praktiziere in meinem Leben, und ich bitte es auch für uns, dass wir doch deine köstliche Nähe aufsuchen, so wie Paulus und Silas in den widrigsten Umständen dies gemacht haben in diesem Kerker. Und du hast herrlich befreit. Und wir dürfen sehen, dass du mit uns zum Ziel kommst, wie auch mit Paulus, Silas, wie mit dem Volk Israel in der Zukunft. Ja, dein Heil wird auf der ganzen Welt verkündigt werden für alle Nationen, Herr. Wir können dich nur loben und preisen, und wir freuen uns sehnlichst mit dir mit, wenn ja dein Sohn diese Welt als König regieren darf und sein Erbe bekommt. Und wir staunen, dass wir als Leibesgemeinde Miterben dessen sein dürfen. Wir haben es nicht verdient, Herr. Lass uns diese biblischen Wahrheiten immer wieder neu groß werden, und dass wir staunen über dich, dein prophetisches Wort, und wie einfach haargenau alles aufgeht. Lass uns erquickt sein, fest an dir, Herr. Friede werde den Brüdern zuteil. Und Liebe samt Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus liebhaben, mit unvergänglicher Liebe. Amen.